Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Radio RTW und einem Radsport-Zirkus, in dem weiterhin weniger passiert als auf dem Tour-Siegerkonto von Ralf Denk. Dafür gibt's Neues von den Osbournes. Jason macht's wie Ozzy und schwingt sich mit seinem dritten Indoor-Weltmeistertitel zum unangefochtenen Rock'n'Rollen-König auf. Läuft bei Jason und bei Mathieu van der Poel. Der Niederländer erzeugt mit seinem 10-Kilometer-Lauf so viel Internet-Hype, dass André Schöle sich sofort das T-Shirt vom Leib reißen und den nächsten 8000er besteigen möchte. Nicht ohne aber dafür mit dem falschen T-Shirt schafft es ein anderer in die Schlagzeilen. Radsportnews.com titelt: Pogacar entscheidet sich im Training fürs EM-Trikot. Unglaublich aber wahr, und damit herzlich willkommen im Winterloch, durch das wir euch natürlich begleiten. Am Mikrofon Richard Weinsheimer,
Tobias Knaup
und Max Walscheid.
Jungs, das ist mal eine Schlagzeile, oder?
Ey, ich wollte gerade sagen, also das ist hier wirklich, ich sag mal so, die Königsaufgabe für die Radsport-Podcaster, ne? Das ist so Mitte November.
Ja, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Also da muss man über vieles reden, und das hat sich bei Radsport News der zuständige Redakteur auch gedacht. Also ich habe da ja auch eine gewisse Form von Mitleid mit, aber da haben sie mal einen schönen Halbseiter draus gemacht, dass der Tadej sich doch tatsächlich, um undercover in Monaco zu bleiben, dann auch ab und an mal nämlich nicht im Weltmeister, sondern auch mal im Europameistertrikot trainieren fährt. Und das ist meiner Meinung nach auch deswegen so, weil die Geissens und hier die anderen vom Monaco-Zirkel, die haben es auf
die deutsche WhatsApp-Gruppe.
Die deutsche WhatsApp-Gruppe, die wollen den haben.
Ich habe schon mal gesehen, dass Pogacar auch ein Trikot hat, wo draufsteht Do not take pictures oder so.
Echt?
I'm on training. Mhm. Ja, da gibt's auch eine Kollektion.
Ah ja.
Ja. Aber ich sag's, wie es ist. Ich habe auf den Artikel draufgeklickt, ne?
Ja, klar. Also ich ja offensichtlich auch. Das hat funktioniert. Hat mich abgeholt. Max, Ich hab
noch eine Sache zu Pogacar, ja, die ich gesehen habe. Der war, ich glaube, jetzt in den Vereinigten Emiraten zur Indoor-Weltmeisterschaft und musste da halt auch trainieren fahren und so, hatte aber keine Trinkflaschen. Was macht er? Er geht wie ein normaler Mensch in einen Radladen, wo eine goldene Statue von ihm davor steht, und bezahlt dann sogar für die Trinkflasche.
Echt?
Gibt's ein Reel zu, wo er da steht mit seiner Kreditkarte, klimpert und dann...
Ich bin
zwei Trinkflaschen von UAE.
Ich bin bei so Videos bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil wenn das doch, also zufällig jemand filmt, da frage ich mich immer, ob das nicht vielleicht...
Absolut.
Ja, ich finde...
Also ich kann dazu beitragen, ich muss aus privaten Gründen im vergangenen Winter ab und zu mal in München trainieren fahren. Und da bin ich dann mal wieder von Heidelberg nach München sozusagen gereist, um dann da ein paar Tage Fahrrad zu fahren, und hatte dann meine Flaschen vergessen. Und das finde ich extrem nervig, weil, also ich habe halt absolut gar keinen Bock für so eine Scheiße, dann in einen Sportladen zu gehen und mir Flaschen zu kaufen. Also mir ist sogar, ob die jetzt ein paar Euro kosten oder nicht, ist mir sogar egal, aber ich finde das so dumm und ich hasse mich so sehr dafür, dass ich das vergessen habe, weil das halt so ein Amateurfehler ist, dass ich absolut keinen Bock drauf habe. Und dann bin ich dann da so 3-4 Tage mit so einer Aquapanna-Flasche, so ein halber Liter.
Aber so eine aus dem Supermarkt eine, also keine Fachflasche.
Ja. Und die hat 1A in einen Trinkflaschenhalter gepasst. Und die hatte sogar so eine praktische Öffnung, also nicht so eine Schrauböffnung, sondern so eine Nuckelöffnung.
So eine Active O2.
Ja, genau. Habe ich danach schon überlegt, ob ich meinen kompletten, ich weiß gar nicht, wovon wir gesponsert sind hier. Was sind so Flaschenhersteller, sag mal ein.
Ja, Elite Tux. Und Tux. Und
genau, also eine davon wird schon sein. Habe ich schon überlegt, ob ich meinen ganzen Flaschenfuhrpark sozusagen umstellen sollte. Alles auf Aquapanna.
Ich glaube, Linus Gerdemann ist ja wahrscheinlich euch auch noch ein Begriff. Ich glaube, der hat immer sowas gefahren, weil... Ich bin ein, zweimal auf Mallorca im Trainingslager gewesen und ich weiß nicht, ob er dann, ich glaube, der lebt da immer noch, oder? Also auf jeden Fall hat er seinen Lebensmittelpunkt dahin verschoben. Und wenn man mit dem da mal so trainieren gefahren ist, hat er erstmal Beinhaare gehabt, die bis, keine Ahnung, bis zum Boden waren. Und der ist immer mit so Supermarkt-Trinkflaschen zum Verschrauben.
Aber
ist der
warum?
Halt Rad gefahren. Der hat sich halt nie um Flaschen gekümmert. Der ist immer, wenn ich zufällig mit dem halt trainieren gefahren bin, sei es mit, ich glaube, Andi Stauf oder so oder was weiß ich, hat der immer so eine Trinkflasche dabei gehabt, und ich dachte mir immer so, Alter, der hat mal das gelbe Trikot getragen.
Okay, muss ich direkt zwei Punkte dazu sagen. Zuerst mal eine Frage. War das dann wenigstens irgendwie was Leckeres wie Aquarius oder so, oder war das dann einfach nur stilles Wasser?
Nee, Appelschorle oder Wasser einfach.
Ach so, ja, okay. Ja gut, das macht ja Sinn, weil dann war er vielleicht einfach zu faul, sich sein Pulver irgendwie zu Hause anzurühren.
Nee, das ist schon so lange her, da ist kein Profi mit Pulver in den Flaschen im Training gefahren.
Ah, okay. Ja gut, und dann zweiter Punkt zum Thema Linus Gerdemann. In Bekannter von mir war mal bei dem in seiner Wohnung Haus, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, in welcher Form der auf Mallorca lebt, und sagte dann zu mir, dass man da nicht feststellen würde, dass der Radprofi ist. Und der Bekannte fand das sehr cool. Mhm. Und da wollte ich euch jetzt mal fragen, was ist da euer Take so zu?
Also bei mir zu Hause würde man auch nicht merken, dass ich irgendwas mit Fahrradfahren am Hut habe, es sei denn, man geht in den Keller. Dann würde man sich halt denken, was wohnt denn hier für ein Messi? Aber also ich habe jetzt keine Fotos von Fahrradfahrern oder sonst irgendwas. Habe ich den internen Hauskampf verloren bei uns?
Ich hab ein Rad an der Wand hängen und auch ein Gemälde, was so Radsport.
Das ist ein schönes Aktporträt, ja, da Tobi sich vor 3 Jahren anfertigen lassen. Da sitzt er da so, der Schlepphoden über dem Sattel. Super sieht das aus.
Und ich habe ein altes, kaputtes Lightweight-Laufrad, habe ich auch irgendwo an der Wand hängen. Ja. Also bei mir erkennt man es, glaube ich, schon.
Mhm. Max, bei dir?
Ja, aber finde. Ja, also bei mir wird man es auf jeden Fall erkennen, jetzt nicht durch so offensiv. Also ich meine, ich habe halt auf jeden Fall mehrere Fahrräder in der Wohnung. Also da wird man sich schon wundern, ob das wohl normal ist.
Ja, aber Max, du wohnst ja in so einem großen Schloss. Also wenn man da in dem Eingangsbereich ist, da weiß man ja dann überhaupt nicht, wo die anderen Zimmer überhaupt sind, ne?
Absolut, ja. Ja, über die 6000 Quadratmeter Wohnfläche, über die sich das erstreckt. Ich habe sehr schöne Espresso-Tassen. Würde ich gerne sogar gerade Werbung für machen, habe ich aber vergessen. Ach, das ist jetzt schade. Wisst ihr, wie die Marke heißt, die so herrliche Radsport-Espresso-Tassen macht?
Auf gar keinen Fall weiß ich das. Das musst du jetzt, hättest du dich besser vorbereiten müssen, wenn du hier persönliche Liebeleien austauschen möchtest am Mikrofon.
Ja, das reiche ich nach.
Okay.
Aber
denkst du, da muss das Auge ja schon sehr geschult für sein, um das zu erkennen.
Bei Espresso-Tassen?
Ja, also nee, ich sag jetzt mal, guck mal. Sagen wir mal, dein Handwerker, du hast doch letztens die Geschichte von deinem Handwerker erzählt, wo du gedacht hast, dass er dich für deine Cappuccino-Künste loben wollte, war aber dann doch nicht so. Gerne nochmal nachhören, die Folge.
Cycle Bean, beste Tassen.
Ah, okay, alles klar, hast ja die Werbung jetzt hier doch noch platziert. Meiner Meinung nach ist es so, dass man ja schon ein sehr geschultes Auge braucht, um jetzt anhand einer Espresso-Tasse erkennen zu können, okay, hier wohnt ein Radsportler. Also da würde ich schon fast von einem Snob reden, wenn man das direkt erkennt. Fände ich auch schon fast ein bisschen unsympathisch.
Ja, wobei die Siebträger generell wird ja eh jetzt allen Fahrradfahrern in den Mitte 20ern, Anfang 30ern zugeschrieben, oder?
Ja gut, aber da gibt's,
glaube ich, auch. Hast du auch nicht. Du bist noch ehrenlos auf Bialetti unterwegs, ne?
Natürlich. Wird auch so bleiben. Alles hier. Aber würde mich mal interessieren, wie viele von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, also inwieweit das Fahrrad und dieses Hobby und diese Leidenschaft quasi in das normale Leben übergeht. Also wie viele Leute dann, keine Ahnung, irgendwie ein Weltmeistertrikot oder sowas an der Wand hängen haben oder eben so spezielle Radsport-Gadgets oder sowas, wo was dann auch quasi sich in der Inneneinrichtung widerspiegelt.
Also mein Take dazu ist übrigens, dass man das jetzt weder forcieren noch reduzieren sollte. Also ich finde das halt immer so ein bisschen random, wenn man jetzt gerade als Vollblut-Radsportler zum Beispiel darauf achtet, dass man das nicht merkt. Das finde ich auch mal ein bisschen affig.
Ja, ich sollte es sich einfach ergeben, oder?
Ja, genau.
Also, das. Aber ich glaube so, ja, weiß ich nicht, also bei mir jetzt zum Beispiel zu Hause, da wäre das einfach so, man wird sich mit mir wahrscheinlich relativ schnell über Radsport unterhalten. Dafür muss man jetzt ja kein bestimmtes Gemälde oder sonst irgendwas an der Wand sehen.
Du bist ja auch sieglos seit 1996, das heißt, du kannst ja deine Trophäen kannst ja gar nicht irgendwo hinstellen. Bei Max steht ja alles voll.
Landesverbandsmeisterschaft Einzelzeitfahren.
Ja, das haben wir auch nicht vergessen. Ja. Und ich habe noch mehrere Banderolen von der Vizemeisterschaft
im
Mannschaftszeitfahren.
Die hängen hier in der Gartenlaube.
Ja, ein paar sind auch bei mir noch zu Hause.
Ach so.
Ich war ja mehrfach da erfolgreich. Ja. Weißt du, ohne mich kam die Mannschaft ja überhaupt nicht mehr da. Die wussten ja gar nicht, wo vorne und hinten ist ohne mich.
Mehrfach habe ich gewonnen.
Ja, ich wollte noch mal ganz kurz auf dieses Fotomachen zurückkommen. Max, da erinnere ich mich nämlich dran, da waren wir mal trainieren. Zusammen in der Vulkaneifel waren wir da unterwegs. Da warst du gerade relativ frisch Profi geworden. Und das hat sich richtig in meine Seele eingebrannt, dieser Moment. Wahrscheinlich hast du schon wieder vergessen. Und zwar waren wir da zu zweit trainieren, sind dann irgendwann auf eine größere Trainingsgruppe aufgefahren. Und du warst dann schon wahrscheinlich Giant Alpecin-Dress gekleidet. Und das hat diese Leute dazu gebracht, unangekündigt, also ohne sich vorher mit dir unterhalten zu haben, neben dich zu fahren und dir so ein Handy ins Gesicht zu halten und dich so zu filmen beim Fahrradfahren. Und das weiß ich noch ganz genau, das fand ich damals so unfassbar unangenehm und auch unverschämt, dass ich das bis heute, da kann ich mich heute noch dran erinnern. Weißt du das noch oder ist es aus deinem Gedächtnis verbannt?
Ehrlich gesagt nicht, nee. Aber ich hatte jetzt auch eine witzige Situation. Und zwar bin ich durch Heidelberg gefahren und habe eine Ampel angehalten und dann hat mit mir ein anderer Radsportler, nicht Radfahrer, angehalten und hat mich dann schon so gemustert. Hat aber nichts gesagt. Dann bin ich nach der Ampel weitergefahren, auch ganz lockeres Tempo, wirklich nichts Dolles. Und dann ist er neben mich gefahren und hat mich so von oben bis unten angeguckt und hat gesagt, wenn du jetzt hier so das ganze Teamkit trägst, fährst du dann auch in dem Team?
Das ist witzig. Was hast du dann gesagt?
Ja, das war halt so ein bisschen unangenehm, weil das ist halt so diese Situation des fast erkannt werden.
Mhm.
Und dann hat er mich gefragt, ja, sag noch mal schnell, wie heißt du denn noch mal? Dann habe ich meinen Namen gesagt und hat er gesagt, ja, klar, ja, hatte ich gerade vergessen.
Oh, das ist ja schon, das ist so.
Ja, ein bisschen das, so eine Grinch-Situation.
Das hört man ja manchmal von so wirklich so richtigen Promis, die dann irgendwie auch erkannt werden, aber die Leute wissen nicht, wen sie da eigentlich erkannt haben. Da stelle ich mir auch, ich sag mal, nicht so richtig bequem vor.
Nee, der von Joko. Wie der von Joko.
Ja, das ist doch so, dass Klaas Häufer Umlauf oder Olli Schulz oder so sagen, dass dann hier so der hat da einmal bei.
Ah.
Ja, genau. Was wolltest du sagen, Tobi?
Ich glaube, die beiden Schauspieler von Frodo aus Herr der Ringe und der von Harry Potter, ich glaube, die sehen sich auch so ein bisschen ähnlich. Und der eine hat mal gesagt, dass er schon zig Autogramme von Autogrammkarten unter die Nase gehalten, was er ja nicht war. Ich weiß nicht, Elijah Wood und Daniel Radcliffe sind die beiden.
Was geht denn bei dir ab, dass du das weißt?
Habe ich irgendwo mal gesehen.
Daniel Radcliffe so Harry Potter.
Ja, genau. Und die werden halt, und ich weiß nicht, ob es der Radcliffe war oder der Elijah Wood, dass er gesagt hat, er wurde schon für den anderen gehalten und hat dann aber einfach immer die Autogrammkarten unterschrieben. Ja.
Okay. Ja, gut. Komm, wir zaubern mal von Harry Potter einen herrlichen Übergang zum ersten Radsportthema, was ich euch mitgebracht habe. Hat mich nachhaltig beschäftigt. Und zwar haben wir gestern bei uns auf dem YouTube-Kanal ein Video über Canyon Cube und Rose rausgehauen, wo ich mich so ein bisschen mit der Firmengeschichte, aber vor allem auch so dem Geschäftsmodell umsetzen und auch dem Markenimage auseinandergesetzt habe. Und das Video haben jetzt echt schon viele Leute gesehen und es wurde auch rege kommentiert. Und was mir dabei vor allem aufgefallen ist, ist, was für eine unfassbare Bindung viele Radsportler, ich glaube, man kann da vor allem auch in der männlichen Form bleiben, an ihre jeweilige Radmarke haben. Mhm. Also so, dass das als persönlicher Affront empfunden wird, wenn die ja dann geliebte Radmarke in diesem Video nicht vorkommt oder eben auch, dass wirklich über, also wenn man jetzt ein Fahrrad von Rose, von Canyon oder von Cube hat, dass dann die anderen Marken auch so richtig verhasst sind. Und da wollte ich euch mal als erstes fragen, ob ihr euch vorstellen, also ob ihr irgendwie sowas habt, wo ihr so richtig markenüberzeugt seid und so alles andere Kacke oder ob euch das, also mir ist das nämlich total fremd, dieses Gefühl, und deswegen kann ich das gar nicht so richtig nachvollziehen.
Mhm.
Ja, es gibt schon Radmarken, mit denen ich mehr sympathisiere und die ich halt irgendwie cooler, hübscher, besser, spannender finde. Aber ich würde die jetzt nicht verteidigen wie mein Fußball, also weißt du, wie mein Heimatverein, also wie so eine, das ist ja schon eine Fanszene.
Ja, genau, es ist eine richtige Fanszene, die sich um Marken aber herum bildet.
Ja,
also ich meine, ich muss jetzt mal kurz fürs Verständnis fragen, da haben dann Leute kommentiert, die nicht happy mit dem Image von ihrer Lieblingsmarke waren, oder was?
Nee, oder, also sagen wir mal, es gab aus verschiedenen Richtungen, also zum Beispiel würde ich sagen, dass viele geschrieben haben, dass ihnen das so hart auf den Sack geht, dass Rose und Canyon so viel mit Influencern werben und dass sie das richtig scheiße finden und deswegen fahren sie halt auf jeden Fall Cube. Oder dann gibt es wieder andere, die irgendwie sagen, ja, ich bin seit Jahrzehnten, kaufe ich nur Cube-Fahrräder, alle anderen Marken sind übelst die Abzocker und also so in die Richtung, sodass man halt patriotisch mit einer Marke ist. Und
ach so, also jetzt auch ganz unabhängig sozusagen von den Inhalten im Video, weil die sind ja einfach nur objektiv vorgestellt worden.
Genau, also ich habe da keinerlei Wertung vorgenommen. Drauf,
nö. Genau, also Bezug nehmen schon auf die objektiven Inhalte, aber nicht, dass du da irgendwie was gewertet hättest oder
nee,
so.
Nee, also jetzt überhaupt nicht als Vorwurf formuliert. Ich habe das jetzt also, sondern einfach
aber nur, dass ich weiß sozusagen, wo der Ursprung ist von der Aufregung der Leute.
Mhm. Ich meine, bei Autoherstellern
Ja, das ist auch so.
Ist das auch so, ja.
Ja, also das dann
ja, aber ist das bei Autos so genauso krass?
Ich würde sagen, sogar noch krasser, also in Deutschland auf jeden Fall. Also ich glaube,
ja, aber nur, weil das so ein Massenphänomen ist, oder? Also zum Beispiel, was mir so präsent ist, mir werden halt auch sehr viele Autoclips immer so eingespielt, Social Media mäßig, und da wird ja dann auch immer generell so über den Typ BMW-Fahrer abgehatet oder über den Typ Audi oder Mercedes-Fahrer oder was weiß ich, oder Porsche, kann alles Mögliche sein.
Ja, oder was aktuell auch ein totaler Trend ist, ist gegen VW zu haten, weil die ja quasi, das war ja mal so der Volkswagen, und der generelle Vorwurf ist jetzt, dass die Produkte alle so überteuert sind und man dafür gar nicht mehr so eine krasse Qualität bekommt und so, da kriege ich auch immer wieder irgendwie sowas eingespielt.
Oder chinesische Hersteller, wo der eine das Lenkrad abreißt, hast du das gesehen?
Nee.
Und irgendwo haben sie jetzt, glaube ich, auch einen TV-Stunt versucht und sind mit einem
mit einem chinesischen
SUV irgend so Treppen hochgefahren, die auch, keine Ahnung, wie viel 100 Jahre alt sind, also sehr historisch. Und das Auto hat es halt nicht gepackt und fällt dann so runter und zerstört so die Balustrade, und der Marketing-Stunt ist dann schön in die Hose gegangen.
Ja, aber
ja, das war ja Bezug nehmend auf so eine Range Rover-Werbung, da haben die das nämlich mal wirklich geschafft.
Okay.
Da sind die chinesische Mauer hochgefahren oder so.
Anyway, aber es ist so, könnt ihr das nachvollziehen, dass man quasi so eine, also ich hatte auch das Gefühl, dass sehr viele Leute sich von den Marken verarscht fühlen. Also das ist ja generell das Wissen, also das, wir machen jetzt ja schon ein bisschen länger YouTube, und bei GCN war das so, dass man, naja, ich sag mal, firmenintern immer sehr darauf erpicht war, nochmal eine Folge über die ach so horrenden Preise in der Fahrradbranche zu machen, weil das natürlich immer gut geklickt hat. Und jetzt ohne sich darüber lustig zu machen, also es ist ja wirklich ein Thema, und ich glaube, dass sich wirklich auch, also genauso wie in der Autobranche, viele Leute komplett verarscht fühlen von solchen Hoch- oder von so Firmen, die dann so Hochglanzprodukte machen. Und ich finde das, also VW und Canyon gibt mir gerade auch so ein bisschen so ähnliche Vibes irgendwie.
Also ich könnte mir vorstellen, dass es im Radsport vielleicht intensiver ist als in anderen Dingen, weil man auch mit dem Produkt so krasse Emotionen erlebt.
Mhm.
Also beim Auto ist es bestimmt auch stark, weil das Auto halt so ein krasses Statussymbol ist.
Ja, damit identifiziert man sich ja noch mehr.
Genau, also ich glaube, in
Deutschland
gibt es jetzt...
Ja, aber der Radsportler identifiziert sich ja über sein Fahrrad.
Ja, also, dann würde ich es vielleicht sogar fast gleichsetzen.
Ja, genau, aber also der Unterschied für mich ist halt so, das Auto gilt halt als Statussymbol viel übergreifender als das Fahrrad, weil Auto einfach in der Allgemeinbevölkerung viel größeres Ding ist als Fahrrad.
Ja.
Aber das Fahrrad auf der anderen Seite in unserer Bubble ist ja was, mit dem du meiner Meinung nach noch mehr Emotionen verbindest, weil du damit auch viel mehr so körperliche Zustände durchlebst.
Mhm.
Also du bist ja ultra breit, vielleicht läuft's mal super gut, dann fliegst du möglicherweise mal auf die Schnauze. Also da ist ja alles Mögliche dabei. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wenn du jetzt zum Beispiel, sei es einfach mal eine kleinere deutsche Marke in Stevens hast, und mit dem Stevens hast du irgendwelche Jugenderinnerungen verbunden, dann ist das schon intensiver als so die Handymarke.
Ja, aber das erklärt ja nicht den Unmut gegenüber anderen Marken. Also das würde ja meiner Meinung nach die Bindung zu deiner Liebe.
Ja, das ist ja dann
auch
so ein bisschen der Umkehrschluss, oder?
Ja, aber warum? Also ich stelle die Frage vor allem euch, weil ich glaube, ich bin ein sehr schlechter Ansprechpartner dafür, weil Fahrräder als solches und Marken schon gar nicht nichts mit mir machen im Fahrradbereich. Aber also ich kann das einfach schwer nachvollziehen, weil jetzt sagen wir mal,
du hast
Sportbekleidungsmarken.
Ja.
Gibt's Nike, Adidas, Puma, Reebok und Schlag mich tot. Also das ist mir halt völlig, also es gibt da ja dann so Menschen, die sagen, nee, ich trage nur Adidas. Und das ist dann der gleiche Typus, der sagt, nee, ich fahre nur Stevens. Stevens ist das Allerbeste. Und so eine Bindung zu einer Marke kann ich überhaupt nicht aufbauen, weil ich finde, eine Marke ist für mich überhaupt gar kein emotionales Produkt. Tobi, du bist für mich ein emotionales Produkt. Zu dir habe ich eine Bindung und zu deinem Aktgemälde mit dem Schlepphoden.
Ja.
Aber sonst?
Ich mache dir gerne eine Kopie von.
Das wär sehr nett. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, du hast im Radsport, hast du in mehreren Bereichen noch so eine krasse Glaubensfrage. Also früher war es, also entweder bist du der Typ, der Shimano oder Campagnolo fährt. Mittlerweile ist es eher die Frage, fährst du SRAM oder Shimano? Das hat sich ein bisschen geändert. Aber du kannst das Gleiche weitermachen beim Reifen. Also jeder hat da so eine emotionale Bindung. Ich bin auch irgendwie davon komplett weg. Also früher war ich auch hardcore, nur Shimano. Und jetzt ist es mir völlig egal. Aber ich muss da ja auch nicht gegen die anderen haten. Also verstehe ich auch nicht, warum.
Also aber ich glaube, man muss auch vom Sternzeichen ein bisschen so sein, dass man sich einen Apple-Aufkleber hinten aufs Auto draufklebt, um bei so Sachen so emotional zu werden, oder?
Mhm. Aber
also ich glaube, dass das dann auch halt unabhängig ist. Die Leute, wenn die kein Radsportinteresse hätten, sondern Angelinteresse, dann würden die sich halt auch streiten, was jetzt da irgendwie der beste Köder ist oder so.
Aber falls wir so jemanden in unserer Zuhörerschaft haben, mich würde das wirklich interessieren, jetzt komplett ohne doppelten Boden oder sowas, warum man oder wie das kommt, dass man so eine starke Markenbindung hat. Also ob das eher aus der Richtung kommt, die du gerade gesagt hast, Max, dass man irgendwie mit dem Fahrrad spezielle Emotionen durchlebt oder ob das dann, falls das jemand von unseren Zuhörern hat, bei dem sich in sämtliche Lebensgebiete, also dass man zum Beispiel sagt, ich fahre nur Mazda und ich habe nur Kaffeekapseln von Nespresso. Also jetzt dummes Beispiel, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
Ja, aber unabhängig davon finde ich das auch echt interessant, weil man ja dann auch daraus so ein bisschen indirekt ablesen kann, dass man als Marke auch echt vorsichtig sein muss mit seinem Image und seiner Markenbildung.
Ja.
Und auch damit, wen man sich so in Anführungsstrichen anlacht, so partnermäßig.
Ey.
Also mit wem man zusammenarbeitet, wen man ausrüstet und so weiter, weil das zahlt ja letztendlich alles so ein bisschen auf dein Imagekonto ein. Mhm. Und das stelle ich mir in manchen Fällen echt schwer vor, weil du willst ja so ein Gesamtding schaffen und das läuft ja dann, also ein Gesamteindruck, und der läuft ja dann auch in der Regel über viele Jahre. Also ich denke mir jetzt mit 1-2 Jahren, du hast ja dann in dem Video zum Beispiel das, den Imagewechsel von Rose so ein bisschen dargestellt. So mit 1-2 Jahren kannst du nicht viel ändern, aber mit 10 Jahren hat schon viel.
Mhm. Und ich glaube, dass da wirklich, und das hat man, finde ich, auch in den Kommentaren und auch im Video und auch bei der Umfrage, wo man ja sagen muss, also 8000 Menschen, das ist ja schon.
Ich hatte noch gedacht, bei der Umfrage hätte man noch eine weitere Frage hinzufügen müssen. Und zwar, besitzt du ein Fahrrad von den drei genannten Marken? Und dann hättest du wiederum auswerten können, okay, der Cube-Besitzer, der stimmt so über Canyon ab. Und da hättest du auch nochmal irgendwie rauslesen können.
Ja, ist ein guter Punkt. Ist ein guter Punkt. Aber, also was ich eben so spannend finde, ist, dass, da wollte ich auch die ganze Zeit mit euch mal drüber gesprochen haben, hatte ich in diesem Video auch angemerkt, dieser CEO-Wechsel jetzt bei Canyon. Und deswegen habe ich gerade eben auch so dieses VW Canyon, diesen Vergleich aufgemacht. Ich habe zum Beispiel so bei Canyon das Gefühl, und Max, du kommst ja auch noch aus der Zeit, als es so war, früher war das diese absolute Pure-Cycling-Marke. Diese Marke, die nur für Performance stand, die super aktiv war in der World Tour und die dabei gleichzeitig immer noch so ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hatte. Und dann hat man sich irgendwie so einen externen CEO reingeholt und der hat auch den Umsatz komplett verdoppelt. Aber irgendwie hat das der Marke, vor allem in der Social Media und in der Internetpräsenz, so ein bisschen an Profil weggenommen. Also ich glaube nicht, dass das für alle Leute so ist, sondern dass das vor allem auf Leute zutrifft, die sich viel auf Social Media und sowas bewegen, weil du da ja vor allem eben bestimmte Influencer eingespielt bekommst. Aber ich glaube, dass der Schritt zurück von Roman Arnold wirklich so auch darin begründet ist, dass der Roman Arnold als Gründer da gesessen ist und sich gedacht hat, ey, irgendwie entgleitet mir gerade so ein bisschen der Markenkern von Canyon.
Also ich würde fast sagen, so vor 4-5 Jahren, ich habe da natürlich dann auch selber mal so ein bisschen überlegt, man ist ja selber absolut nicht repräsentativ so für die allgemeine Meinung der Öffentlichkeit. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass es vor, ich sage jetzt einfach mal 4-5 Jahren circa, vielleicht war es früher, vielleicht war es später, so einen Moment gegeben hat, wo es so komplett Standard war, dass wenn du über das nötige Budget verfügst, dir ein schickes Rad zu kaufen und Interesse an dem Sport hast, dass du dir safe ein Canyon kaufst.
Mhm.
Und da ist mein subjektiver Eindruck, dass wir, also das ist auf jeden Fall immer noch da, so dieser Effekt, aber der ist nicht mehr so stark wie damals.
Ja, es ist ja auch mit allen Trends so, ne? Also das geht immer bis zu so einer Spitze. Also eine Marke wird immer cooler, 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 cooler. Dann piekt das irgendwann und dann kippt die Stimmung. Weil die Marke es dann übertreibt in der Präsenz. Guckt euch Rafa zum Beispiel an. Also mit Rafa ist ja genau das passiert. Also die Marke war cool. Umso mehr Leute sich etwas kaufen, umso uncooler wird die Marke. Und irgendwann kippt die Stimmung. Und das ist bei fast allen Marken. Und deswegen ist das für mich, und das begeistert mich auch richtig, so was ganz Faszinierendes, wenn Firmen es schaffen, einfach über Jahrzehnte hinweg erfolgreich zu sein, weil das bedeutet einfach schon, dass du in der Lage bist, dir selber treu zu bleiben irgendwie und immer genau darauf zu reagieren, was das deine Kunden von dir wollen und wie deine Kunden dich sehen. Und ich glaube, das ist ein wirkliches Talent als jemand, der so eine große Firma führt.
Da habe ich auch ein gutes Off-Topic-Beispiel für. Und zwar hat Patagonia ja auch so einen ganz kranken Hype erfahren, dass jeder Nachwuchsbanker weißes Hemd und Patagonia-Westchen im Frankfurter Bankenviertel trägt und nicht nur in Frankfurt, sondern auch ansonsten überall auf der Welt und noch ganz viele andere Gruppen der Bevölkerung die Produkte anziehen, obwohl Patagonia ja eigentlich so eine richtige Outdoor-Marke gewesen ist. Und dann hat Patagonia ja irgendwann mal eine Werbung gemacht, wenn euer Patagonia-Produkt nicht kaputt ist oder wenn es irgendeinen Defekt hat, kauft bitte kein neues, sondern lasst es reparieren. Und da fand ich, da hat die Identität der Marke wirklich so Charakter bewiesen, weil ich meine, man könnte jetzt natürlich auch sagen, dass der Werbespruch so provokant war, dass man dadurch noch mehr Aufmerksamkeit erzeugt, aber ich habe schon glaubhaft vermittelt bekommen, dass die Marke nicht auf so endless Profit und Marge und so weiter aus ist, sondern dass sie tatsächlich versuchen, so ihre Identität auch als so ein globaler Konzern ein bisschen zu behalten. Das fand ich eigentlich ziemlich krass.
Aber ist bei Patagonia nicht eh so ein komplett anderer Ansatz? Ich kriege nicht jetzt 100%.
Ja, der CEO ist irgendwie so jemand, der spendet auch irgendwie, keine Ahnung, ja, also fast alles von seinem Privatvermögen, was er mit der Marke verdient, an den Umweltschutz und sowas. Das ist schon sehr, ja, da geht es jetzt, glaube ich, nicht ausschließlich um Umsatzmaximierung.
Genau, also das fand ich auf jeden Fall auch erstaunlich, da so ein Identity-Gedanken so krass durchzuziehen. Und es wirkt ja jetzt, wie du gerade gesagt hast, bei Canyon auch ein bisschen so, als wollten die auch zu ihrer eigenen so Core-Identity vielleicht wieder ein bisschen mehr zurück.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das wirklich jetzt in den nächsten Jahren, also das ist natürlich dann auch interessant, ne, weil Roman Arnold ist halt kein Mehrheitseigner mehr bei Canyon. Also ihm gehört die Marke faktisch nicht mehr, weil das ist mehrheitlich an Investoren abgegeben worden. Und das dann auch schon natürlich ein Schritt, ne? Also dann hast du auf einmal nicht mehr du die Alleinige. Also er ist jetzt nur noch eingesetzter Geschäftsführer bei Canyon und ist jetzt nicht so, dass er sich da einfach hinsetzen kann, wie jetzt irgendwie Herrn Pirner bei Cube und entscheiden kann, wir machen das jetzt so. Sondern ja, da sitzen jetzt dann echt viele Leute. Also, keine Ahnung, es ist ja irgendwie so eine Marke, die bei uns aus der Region kommt und ich fände es irgendwie schade, wenn das weiter irgendwie so in diese Richtung gehen würde, dass man sich so von, ja, weiß ich nicht, diesen Markenkern dann entfernt.
Mhm. Ja. Ja, für mich Richard Weinsheimer, auf jeden Fall der Jörg Schöneborn des deutschen Radsports.
So, ja, da wird immer ein Schuh so draus hier.
Aber apropos Canyon und Region und so weiter, ich kenne ja noch den ursprünglichen Canyon-Laden. Richard, kennst du den auch noch?
Den ganz normalen Radladen da in der Innenstadt von Koblenz.
Ja, genau, also bevor die dieses schicke neue Industriegebäude sozusagen gebaut haben.
Ja, und ich weiß auch warum, weil ich habe damals bei unserem ersten gemeinsamen Trainer, habe ich ja dann auch im Radladen, waren wir ja da öfter mal und da wurde ich immer zur Industriespionage zu anderen Koblenzer Radladenläden geschickt und dann musste ich immer unserem damaligen Coach Bericht erstatten, was denn gerade so die Konkurrenz an Angeboten im Fenster hängen hat. Und ich meine damit, dass ich damals auch noch bei diesem Laden gewesen bin oder vielleicht war es auch schon der neue, ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen, aber jedenfalls in diesem Zusammenhang.
Ja, also damals hatte Canyon auch noch den alten Schriftzug und das sind alles so Sachen, da fühlt man sich dann irgendwie doch ein bisschen mehr verbunden, wenn man denkt so, ja, da war ich damals schon dabei. Oder zum Beispiel kann ich mich noch bestens an die Red Bull Räder erinnern. Statt jetzt den Roserädern und so Sachen. Da denkt man immer so, ja, ich bin noch einer von der alten Schule.
Ja, ich bin sogar noch eins gefahren, glaube ich, bei LKT. Also bei,
du bist mal ein Red Bull gefahren? Doch, du bist deine Abiturprüfung mit einem Red Bull-Rad gefahren. Genau.
Das Bahnrad, das war aber auch nur umlackiert. Also, da war nichts, da war nichts Rose-Red Bull drin. Aber wir sind ja immer ins Trainingslager zum Skilanglauf nach Livigno. Also Adaptionen an die Höhe, also für gute Leute wie Nikias Arndt und so, die halt danach nochmal in der Höhe waren, hat das Sinn gemacht. Für uns war halt einfach Gaudi und bisschen Skifahren. Und da hatten wir dann irgendwann, glaube ich, drei oder vier Fahrräder mit dabei in verschiedenen Größen. Und das war richtig. Also wir hatten so ein riesiges Apartment, wo wir alle immer in Doppelzimmern oder so gelebt haben. Und jeden Morgen und jeden Abend musste man dann abwechselnd Rolle fahren. Das heißt, man wurde in so Gruppen eingeteilt und dann quasi die auf dem S-Rahmen passen, die haben dann halt immer den Sattel und mussten dann immer quasi nüchtern vorm Frühstück und dann nochmal abends nach dem Abendessen sind wir immer noch eine halbe Stunde Rolle in der Höhe gefahren, um dann halt irgendeinen Trainingseffekt zu erzielen.
Das ist krass.
Und die Räder waren dann halt Räder von der Vorsaison. Da stand auf jeden Fall noch Red Bull drauf. Und danach die neuen, das war dann 2012.
2012, dann die
genau,
Roses.
Genau. Und da stand dann Rose drauf und da hatten wir dann, ich glaube auch schon eine DI2-Schaltung, ja.
Also da kann man jetzt ja auch mal sagen, was man will. Muss man ja kein Fan von der Marke für sein, aber ich weiß noch, dass 2013, 2014, so in dieser Zeit, hatte die Marke echt kein gutes Image bei uns Rennfahrern. Also da hat man immer von den Teams, die das gefahren sind, echt...
Heißt nicht Gerald Ciolek auch Weltmeister auf einem Red Bull geworden? U23?
Ich rede jetzt nur von der Rose-Zeit. Zu den Red Bull kann ich nichts sagen, da bin ich zu jung für. Also die habe ich nicht mehr sozusagen live in Action irgendwie mitbekommen. Aber ich weiß nur, dass die sich damals immer über diese ersten Rose-Fahrräder echt immer beschwert haben und gesagt haben, es ist ein richtiger Schrotthaufen. Und also da kannst du ja sagen, was du willst, aber die Firma hat nicht nur einen Imagewechsel gemacht, sondern die bauen auf jeden Fall jetzt gute Fahrräder. Also das haben sie auf jeden Fall hinbekommen, egal ob du jetzt Fan bist von der Marke oder nicht.
Ja, also ich glaube, die haben sich halt auch viel Ingenieure geholt, die halt das Produkt dann vor Ort entwickeln, so wie Canyon das macht, wie Cubes auch macht. Produziert wird es halt in Asien mit den Partnerfirmen dort.
Ja, ja, klar. Aber man muss ja trotzdem auch irgendwie eine Produktionskontrolle, Qualitätskontrolle, also ich bin ja jetzt nicht drin, aber ja.
Ja, Tobi, du hast recht mit Gerald Ciolek. Ich habe es gerade mal verifiziert.
Werbung. Werbepartner der heutigen Folge ist mal wieder NordVPN. NordVPN schützt eure Daten im Internet und ermöglicht es euch, online sicher, privat und ohne Einschränkungen unterwegs zu sein, genau wie Max unlängst in China.
Das kann ich absolut bestätigen. Mein kleiner NordVPN-Client hat da gerackert und geackert von morgens bis abends. Ich habe den Feldtest durchgeführt und auch auf schwierigem Terrain wie in China hat er bestens funktioniert.
Ja, Max, und das nicht nur bei dir alleine, sondern auch bei uns, bei unserer alljährlichen Vakanz hier in Straßburg. Da haben wir das Ding nämlich genutzt, um gemeinsam Sportschau zu gucken. Die lief am Samstagabend, hat ebenfalls herrlich bei den Franzosen drüber funktioniert.
Ja, wir beide oder wir alle teilen uns ja quasi ein VPN-Account, denn das Teil läuft auf 10 Geräten gleichzeitig, also man kann da auch ein bisschen hin und her wechseln. Ich habe aber eine interessante andere Funktion noch von NordVPN entdeckt, und zwar den Dark Web Monitor. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, vor kurzem wurden wieder etliche Passwörter und E-Mail-Adressen geleakt und dort kann man ebenfalls seine verwendeten E-Mail-Adressen eintragen und die werden dann gecheckt und es gibt dann eine Sofortwarnung, falls irgendwelche Passwörter von euch geleakt sein sollten.
Tobi, wie kann man denn so vorbildlich im Internet unterwegs sein wie du?
Ja, dafür war jahrelange Vorbereitung natürlich notwendig. Oder man nutzt halt einfach unseren Code RTW beim Checkout, beim Abschluss eines VPN-Clients über NordVPN. Das Ganze findet man auch auf der Website www.nordvpn.com/radio-rtw. Da findet ihr die besten Deals. Und das Ganze ist eben auch risikofrei testbar, denn 30 Tage gibt es eine Geld-Zurück-Garantie.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Werbung Ende.
Aber ich muss jetzt gerade nochmal den Bogen spannen. Ich wollte es eigentlich aufbauen mit dem Oldschool, mit altem Canyon-Laden, mit alter Marke bei inzwischen Rose. Und zwar habe ich einen Triathlon-Podcast gehört, und zwar den Triathlon-Chat. Und zu Gast war da Thomas Hellriegel. Erstmal Frage, sagt euch Thomas Hellriegel was?
Boah, ganz dunkel.
Den Namen, den habe ich schon mal gehört.
Ich nehme an, irgendein alter Haudegen-Triathlet, oder?
Ja, richtig, richtig, ja. Und zwar ist er hier mehr oder weniger Nachbar von mir, stammt aus dem Kraichgau, also südlich von Heidelberg und ist der erste deutsche Hawaii-Sieger. Und der ist in dem Podcast zweimal zu Gast und erzählt da so herrliche Oldschool-Geschichten mit zum Beispiel 56 Trainingsstunden die Woche oder 1400 Kilometer pro Woche auf dem Fahrrad und 100 Laufkilometer Schnitt und so Sachen. Also wirklich so, ich sag mal, die alten Kassenschlager so aus dem Triathlon, die werden da erzählt. Und da höre ich natürlich herrlich gerne zu, weil ich bin ja auch so ein bisschen so ein Oldschool-Fan. Und da wollte ich euch mal fragen, wo ich jetzt gerade darüber philosophiert habe, mit den alten Markensachen. Habt ihr noch Also gibt es natürlich eine Vielzahl von, oder habt ihr so eine Erinnerung, wo ihr sagt, boah, das symbolisiert für mich ganz viel Oldschool-Radsport, Oldschool-Fahrradfahren insgesamt, und das ist heute nicht mehr so. Also das wäre natürlich schön, wenn das irgendwas wäre, was im Kontrast zu einer Erfahrung stehen würde, die man heute nochmal macht.
Ich hab zwei Sachen, die mir auf Anhieb einfallen.
Eine direkt.
Fang mal an, Tobi.
Und zwar, wenn man früher Fahrräder bekommen hat, da war einfach großes Kettenblatt 53 und das kleine Kettenblatt war 39. Das kriegst du heute nicht mehr.
Ist, ja.
Stimmt, ja.
Ist einfach, aber korrekt. Und da hat damals auch niemand drüber diskutiert, ne? Nee. Also wenn du jetzt nicht gerade Toni Martin warst, dann hast du auch nicht danach zu fragen gehabt, ob du jetzt ein größeres Kettenblatt kriegst. Ja, da musst du schon erstmal richtig schnell für fahren. Max, weißt du, wann du das erste Mal ein großes Kettenblatt gekettet hast vorne? Wann
ja,
war das?
kann ich dir ganz genau sagen. Und zwar war das in meiner Prime als Sprinter, als ich in Hainan mehrere Etappen gewonnen habe. Da hatten wir eben standardmäßig 53 und ich bin da die eine oder andere Etappe mit einem 55er gefahren, was eine Teambesprechung für so ein gewisses Raunen gesorgt hat.
Ja, das finde ich geil. Ja, so Geschichten holen mich immer ab. Ich muss ja sagen, also mittlerweile kriegt man ja bei Shimano nur noch diese 52er Kettenblätter standardmäßig, die da montiert sind. Und
Moment, da muss ich kurz mal nachfragen. Wenn ich jetzt im Radladen ein mit Shimano ausgestattetes Rad kaufe, kriege ich dann kein 54er?
Nee, du kriegst entweder 52, 39 oder 50, 34. Das sind die Standard.
Nee, es ist 52, 38.
Nee,
doch.
Nee.
Doch.
Schreibt's in die drunter.
Ja, ganz ehrlich, ich gehe da mit Tobi.
Ja, natürlich, ich auch. Deswegen diskutiere ich auch überhaupt nicht.
Geh da in den Schrank,
ich glaube es dir doch. Ist ja gut, ich glaube es dir doch. Falls Tobi Unrecht haben sollte, kann ja ihn ja jemand korrigieren.
Du musst dann nur aufstehen und hinten ins Regal greifen. Da
ich stehe jetzt nicht, ich habe hier einen Entertainment-Gedanken. Ich muss hier am Mikrofon bleiben. Sonst funktioniert das doch hier alles nicht. Mein Gott.
Ja, also das wäre für mich Oldschool versus News oder was gerade aktuell ist, was mir direkt einfällt.
Finde ich richtig gut. Max, mach du mal was. Oder hast du überhaupt was Konkretes im Kopf gehabt?
Ich habe was absolut Konkretes. Also es gibt auf jeden Fall eine absolute Vielzahl von Erinnerungen und ganz viele davon sind auch mit unserem gemeinsamen ersten Trainer verbunden, Richard.
Aber
und eine
mir
ist mir ganz präsent und das hat überhaupt nichts mit dem Podcast zu tun, ist aber trotzdem ein schöner Zufall. Und zwar ist das die Erinnerung an die Landesverbandsmeisterschaft der Junioren in Göllheim, wo mich Tobias Knaub geschlagen hat. Und zwar könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht haben wir sogar schon mal drüber geredet, dass das damals das erste Mal gewesen sein könnte, dass ich da sozusagen auf den Plan von Tobias Knaub getreten bin. Aber das kann er uns ja gleich selber beantworten. Aber da gab es eine Situation, da bin ich angereist mit meinem besten Freund. Und mit dem bin ich dann zusammen in unserem Zwei-Mann-Team sozusagen gefahren. Mehr Mitglieder gab es damals auch nicht in dem Verein. Und wir haben uns warm gemacht auf freien Rollen unter dem Vordach von dem Gemeindehaus, sag ich mal. Es gibt ja so in diesen ganzen Käffern, gibt es ja immer so ein Haus, was so für Gemeindeaktivitäten genutzt wird. Und jetzt wird es dann nochmal ein bisschen spezieller. Wir hatten dann auch so Isomatten dabei, wo man ein bisschen so eine Gymnastik vorher gemacht hat, dann das Warmfahren und so weiter. Das gehört alles zu dem Gesamteindruck dazu. Dann natürlich das Öl für die Beine, ne? Ganz wichtig.
Ey, was man da für einen Aufwand betrieben hat damals.
Total. Aber jetzt kommt meine Oldschool-Erinnerung. Also bei der Meldung holt man sich ja mal seine Startnummer ab, ne? Also für alle, die noch nie ein Radrennen gefahren sind, da geht man mit seiner Rennlizenz so zum, ich sag mal, Rennbüro, was jetzt offizieller klingt, als es ist. Also letztendlich ist es dann so eine Bierbankgarnitur, wo irgendeine gute Seele sitzt, der ehrenamtlich was für den Verein macht. Und da holt man sich seine Startnummer ab gegen eine kleine Meldegebühr. Und damals hat man zur Startnummer immer noch so ein Heftchen haben können, das hat dann irgendwie 1 Euro oder sowas gekostet, wo die Meldelisten drin standen.
Mhm. Ja,
und das ist meine Oldschool-Erinnerung, weil das ist für mich halt wirklich so komplett aus dem Leben verschwunden. So handgedruckte Heftchen, wo eine Meldeliste drinsteht.
Gab es beim RTF-Kriteriumsmeisterschaft, gab es die auch noch?
Ja, das glaube ich euch total, aber das, also in meinem Leben gibt es das halt nicht mehr. Und das finde ich so krass, wenn ich da so dran zurückdenke und nicht mehr per Pro-Cycling-Start sozusagen direkt auf dem Handy kurz checke, wer jetzt gemeldet ist oder wer fährt oder was, sondern wenn man das so schön handlich ausgedruckt bei der Startnummernausgabe bekommt.
Ja, das finde ich schön. Das ist eine sehr schöne Erinnerung. Meine konterkariert das Ganze vielleicht so ein bisschen. Also ich habe gleich mehrere, die mir in den Kopf schießen. Das erste war eine fachmännische Ausbildung darin, wie man sich gegenüber übergriffigen Autofahrern zu wehren hat. Und zwar wurde mir damals beigebracht, dass ich das Laufrad ausbauen soll und einfach mit dem Laufrad wild um mich schlagen soll, falls mir mal was passieren würde. Das ist auf jeden Fall oldschool. Ich glaube, heute wird da eher so Anti-Aggressionstraining gemacht und Deeskalation und gewaltfreie Kommunikation. Das war damals auf jeden Fall noch anders.
Mein erster Trainer, der ist immer mit Stahlrad gefahren. Der wollte auch immer irgendwie was Leichteres, Aluminium oder Carbon. Hat er nie bekommen, weil seine Frau gesagt hat, ja, wenn du halt ein leichteres Fahrrad willst, dann nimm erstmal 5 Kilo ab.
Der Klassiker.
Da hat er das Argument schon immer verloren gehabt. Und dadurch, dass er noch so einen alten Stahlrahmen gefahren ist, ich glaube, das war auch irgendwie ein Eddy Merckx oder so, wusstet ihr, dass die immer standardmäßig mit so einer langen Handpumpe, die zwischen das Rahmendreieck das hat er halt auch immer dabei gehabt, quasi oben am Oberrohr eingespannt. Und das hat er dann quasi genommen, wenn ein Autofahrer Stress gemacht hat, hat er das quasi rausgezogen und dann damit so rumgedroht.
Mit einem Schlagstock sozusagen.
Ja.
Ja, also da wurde man auf jeden Fall noch in der Kunst des Nahkampfs ausgebildet zu den frühen Radsportzeiten. Heute löst man das mit Garmin Varia, da kommt man gar nicht erst in diese Situation.
Oder mit der Klingel, weißt du, mit der digitalen Klingel.
Mit der digitalen Klingel, ja. Früher war alles besser. Sag ich. Nee, zweite Erinnerung hatte ich, glaube ich, schon mal mit euch geteilt, und zwar, dass man immer mit Rückenwind rausfährt und mit Gegenwind zurück, weil das schult den Charakter. Das war damals auf jeden Fall auch so eine Grundregel. Und dann das Dritte, was mir jetzt noch schnell eingefallen ist, da musst du mich mal abholen, Max, weil ich da gar nicht mehr so drin bin. Ich weiß, dass es noch eine Rolle spielt, aber die Trittfrequenz, die war damals auf jeden Fall extrem relevant.
Ja, das war ein Thema, ja.
Ja, also da war es super schlecht, wenn man unter 90er Trittfrequenz nach Hause gekommen ist. Und es hat, also ich weiß, dass es wieder Studien zum Beispiel von Peter Leo gibt, der ja auch Coach bei deinem jetzigen Team ist, also bei Jayco, der sich quasi mit unterschiedlichen Trittfrequenzen bei unterschiedlichen Belastungen auseinandergesetzt hat. Aber das war früher eben auch schon mal so, und vor allem wurde da immer ewig lange über den Unterschied zwischen Lance Armstrong und Jan Ullrich referiert, und dass Lance Armstrong so viel besser war, wurde immer darauf zurückgeführt, dass der mit so einer dünnen Mühle heute weiß man, war vielleicht auch einfach ein bisschen Epo und Co. im Spiel, aber damals wurde dann immer gesagt, ja, der Ullrich, der fährt zu dicke Gänge. Genau.
Ja, stimmt, kann ich mich dran erinnern. Ja, also würde ich sagen, ist aus dem modernen Radsport schon nicht, also verschwunden würde ich nicht sagen, aber es ist viel weniger Thema. Also bei den Bahnfahrern ist das noch ganz viel Thema.
Ja, das stimmt.
Aber ich muss so jetzt gerade überlegen, wählt. Ich glaube, ich habe auch irgendeinen von Greg LeMond oder Bernard Hinault, irgendeine Zitatkachel, auch irgendwas zu Trittfrequenzen in Verbindung mit, ja, das müsste ja Motordoping oder so sein, habe ich gelesen.
Ach, von Greg LeMond, da kann ich noch ganz kurz eine kleine Anekdote auch aus diesem Triathlon-Podcast erzählen. Und zwar hat das auch der Thomas Hellriegel zum Besten gegeben. Die waren nämlich beide, Hellriegel und LeMond, Oakley gesponsert. Mhm. Und Greg LeMond hat wohl damals mal ein Deal angeboten bekommen. Entweder er bekommt sowas wie 50.000 US-Dollar oder was das damals war, pro Jahr. Oder er bekommt 10% Beteiligung an Oakley.
Alter.
Mhm. Und, was hat er gemacht?
Ja, letzteres.
Cash genommen.
Ersteres. Also er hat Geld genommen.
War schön die 50.000 eingesackt, der überlegt war.
Alter.
Das ist ungefähr wie dieser Typ, diese Legende von diesem Bitcoin-Heini, der da sein irgendwie Speichermedium oder seinen Zugang, ich kenne mich da nicht aus, in diesem Kryptokram verloren hat. Und
der den Bitcoin Code findet?
Ja,
irgendwie. Nee, so, der hat die Festplatte hat er auf den Müll geschmissen und hat dann jahrelang, glaube ich, auf der Deponie umgesucht.
Der Mann, da kann man davon sprechen, der Mann ist fast reich. Aber nur fast. Ja, wo wir gerade schon bei dem Oldschool-Retro-Thema sind, ist auch immer so ein bisschen falsch, wenn wir drei hier über irgendwelche Retro-Sachen reden. Wobei man ja schon sagen muss, dass wir die Ausläufer des alten Radsports auf jeden Fall noch angekratzt haben.
Ja, Richard, zwei sind jenseits der 30 und du bist auch hart dran, ne? Also.
Ja, hart dran, aber noch nicht erreicht, möchte ich hier mal sagen. Ich würde mit euch gerne über jemanden sprechen, der mittlerweile auch seine Karriere beendet hat und von dem es noch ein herrliches Foto gibt, Max, von der deutschen Meisterschaft Zeitfahren in Neuwied. Das war nämlich mein erstes Foto mit einem Radsport-Prominenten, und zwar Toni Martin. Der ist damals deutscher Meister geworden, 2000, keine Ahnung, nee, was.
Ist er nicht.
Ach, stimmt, Bert Grapsch hat gewonnen. Ich glaube, Toni war Zweiter. Und Max und ich haben ein Foto mit dem gemacht, weil wir den unglaublich cool fanden. Da ist er noch mit diesen gelben Mavic-Schuhen gefahren bei HTC Columbia damals. Fand ich richtig cool. Und da gab's jetzt eine Dokumentation auf YouTube. Panzerwagen hieß die. Haben wir uns alle drei in Vorbereitung auf die heutige Folge natürlich auch reingezogen. War wieder harte Arbeit.
Bezahlt ja auch keiner die Überstunden.
Nee, bezahlt ja auch keiner. Sonntagsabends habe ich die geguckt. Muss auch erstmal durch im Bergwerk des Podcasts. Also erstmal, wie fandet ihr die Doku? Und Tony Martin ist für mich irgendwie so eine Legende des deutschen Radsports, der eigentlich, ja, also irgendwie hat er immer weniger Hype bekommen, als er eigentlich verdient gehabt hätte. Ne? Das war eigentlich schon so einer der krassesten Radsportler, die Deutschland je gehabt hat. Aber es wäre jetzt nicht so der erste Name, den man nennen würde, wenn man nach einer gefragt wird.
Puh.
Mhm. Ja, Tobi, fang du mal mit deinem Eindruck an, weil ich möchte jetzt nicht so hier mit der Tür ins Haus fallen.
Für mich Tony Martin auf jeden Fall so auf jeden Fall diese Generation Kittel, Degenkolb, Martin, die so diesen neuen deutschen Radsport geprägt haben. Und die Doku fand ich super cool, hat mega die Erinnerungen hervorgerufen, waren coole Akteure dabei, die irgendwie auch zu Wort gekommen sind mit seinen Konkurrenten Cancellara, Tom Dumoulin und Co. Was mir ein bisschen gefehlt hat, ist der Fakt, dass Tony Martin ja eigentlich auch ein guter Rundfahrer fast geworden wäre, ne? Also in seinen Anfangsjahren sah das ja irgendwie so aus, beziehungsweise gab es, glaube ich, auch immer die Pläne, aus dem einen Rundfahrer für eine dreiwöchige zu machen. Bei so Rundfahrten wie Paris-Nizza und so hat das, glaube ich, auch mal gezeigt mit einem Podium oder so. Beziehungsweise der war auch im weißen Trikot bei der Tour in seinen ersten Jahren und ist da vorne im Hochgebirge irgendwie mitgefahren. Und ja, aber ich glaube, sonst wäre die Doku vielleicht auch einfach komplett ausgeufert. Und deswegen hat man das rausgelassen.
Ja, stimmt, ne? Dieser Rundfahraspekt, der wurde wirklich gar nicht beleuchtet. Also ich muss ehrlich sagen, ich war enttäuscht von der Doku. Weil, so wie ihr beide das auch seht, habe ich sehr, sehr viel Respekt vor der sportlichen Leistung von Tony Martin und dem, was er auf dem Fahrrad insgesamt erreicht hat. Und kann ich gleich gerne noch was zu sagen, hat er auch die Ehre, sein allerletztes Rennen wirklich mit ihm gemeinsam zu bestreiten. Aber ich fand, die Doku ist dem nicht gerecht geworden. Weil erstens finde ich, dass man Dumoulin und Kittel und auch Achim Schmiedel, seinen persönlichen Soigneur, dass man die nicht so per iPad zuschalten kann, sondern dann muss man dann halt auch den Effort machen und da mal hinfahren und die wirklich live interviewen. Also das hat mir vom Format her ehrlich gesagt nicht gefallen, weil ich finde halt, dafür sind auch die Erzählungen von denen zu gut, als dass man das dann so per abgefilmtem iPad dann da reinschneidet. Und ich finde, dass sie ganz, ganz viele Szenen haben liegen lassen aus seiner Karriere. Und da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das auch vielleicht mit Rechten zu tun hat. Vielleicht kennt ihr euch da besser aus. Ich habe da gar keine Ahnung von. Aber
ja, kann ich mir gut vorstellen.
Also die Dokumentation, Max, ich muss mich dir leider anschließen. Würd's aber gerne noch ein bisschen differenzieren. Weil erstmal, ich glaube, dass die Doku aus dem Budget, was die hatten, und quasi dem generell dem Projektumfang entsprechend das Maximum rausgeholt haben. Also es ist schon richtig gut gefilmt und das ist auch grundsätzlich gut, aber ich stimme dir trotzdem zu, Max. Ich finde, das ist eher so eine Doku, die dem Status eines Tony Martins eigentlich nicht gerecht wird, weil da so viel unbeleuchtet bleibt und man vor allem auch im ersten Drittel der Dokumentation quasi keine Bilder aus seiner Karriere sieht, sondern das fängt ja dann erst an mit seinem Weltmeistertitel in Doha 2016, wo er in der Wüste zum vierten Mal Weltmeister wird.
Mit seinem ersten WM-Titel, oder?
Nee, ich glaube, richtig Bilder und Videomaterial gibt es dann erst beim vierten Weltmeistertitel in der Dokumentation. Also kannst du gerne nochmal nachgucken, aber bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass das erst sehr spät in der Doku anfängt und das wird hundertprozentig irgendwas mit Rechten zu tun gehabt haben. Und man kann deswegen, finde ich, dem Doku-Macher oder den Machern keinen Vorwurf machen und Tony Martin auch nicht. Aber trotzdem ist es so, dass man sich denkt, okay, das war jetzt die erste große Tony Martin-Dokumentation nach seinem Karriereende. Und ich finde, die erste muss bei einem Sportler wie Tony Martin, ich weiß nicht, vielleicht ist man auch zu verwöhnt durch diese ganzen Dokus, die man irgendwie auf Netflix und die alle so überproduziert sind. Es hat trotzdem Spaß gemacht zu gucken, aber ich weiß, was du meinst. Ich bin rausgegangen und dachte mir so, nee, das war nicht Tony Martin.
Ja, das würde ich noch nicht mal sagen. Also ich finde so charakterlich, so mit den Interviews und so weiter, ich fand, das waren schon gute Fragen.
Ja,
und
charakterlich, ich fand
auch, dass da so die Personality rübergekommen ist. Aber ich meine, das, was der Tobi sagt, der hat halt 2011 Paris-Nizza gewonnen, ne? Also ich meine, das ist halt eine der größten Rundfahrten, die es überhaupt gibt. Dann zum Beispiel komplett gefehlt hat mir diese Erfahrung da am Mont Ventoux, wo er in der letzten Kurve den Tour de France-Etappensieg
verschenkt hat, sag ich mal. Hieß der, oder?
Der gewonnen hat.
Garate von Rabobank.
Genau.
Ja. Und sein gelbes Trikot, der Sturz aufs Handgelenk und so, also.
Und dann zum Beispiel auch, gut, das ist jetzt vielleicht bin ich auch persönlich ein bisschen biased, aber ich habe es ja eben gerade angerissen, das allerletzte Rennen, was er wirklich auf dem Fahrrad gemacht hat, war ja die Weltmeisterschaft im Mixed Relay, wo wir Gold gewonnen haben in Belgien. Und da bin ich mit Nikias Ahn und ihm zusammen gefahren. Und da gab es am Ende so eine geile Szene, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da standen wir dann auf dem hinter dem Podium, und dann wurden dann die Mannschaften geehrt. Belgier sind vor uns aufgerufen worden. Nee, halt die Italiener sind Zweiter geworden, die sind vor uns aufgerufen worden, dann sind wir aufgerufen worden. Und dann gab es so ein kleines Missverständnis, weil Toni ist dann einfach, also wir standen hinter dem Podium und Toni ist dann so, ich sag mal mutig, einfach vorweggetreten und hatte dann alle anderen hatten so eine Reaktionssekunde und für einen Moment stand er auf diesem riesigen Podium in der Mitte ganz alleine. Und die Leute haben dem halt ultra zugejubelt, weil da auch auf diesem riesen Marktplatz, da war dann auch irgendwie der belgische König und alles mögliche, war ultra voll. Weil die davon ausgegangen sind, dass das gerade der Moment ist, den wir ihm geben wollen, weil es ja sein letztes Rennen ist und weil er wirklich sprichwörtlich danach das Rad an den berühmten Nagel hängt. Und das hat sich dann aber erst so passiv ergeben, weil die fünf anderen, die drei Damen und die anderen beiden Herren inklusive mir, haben dann sozusagen wirklich kurz gewartet, um ihm den Moment zu geben. Und er hat sich dann plötzlich umgedreht und dachte so, hey, wo bleibt ihr denn? Und das war halt gar nicht so die Intention. Und ich finde, dass man aus so Kleinigkeiten, weil offensichtlich hatten sie ja die Rechte, um UCI-Sachen zu filmen, da hätte man noch mehr rausholen können, weil das sind ja so krasse Sachen. Oder mit dem gelben Trikot bei der Tour, dann die Tour aufgeben mit, ich weiß nicht mehr genau, was es war, gebrochene
Schlüsselbein oder gebrochene Schulter oder so. Wie er da an der Bande im Ziel sitzt, nach dieser Etappe.
Alter, das sind so, also wirklich, da kriege ich ohne Witz, wenn ich da jetzt drüber rede, kriege ich Gänsehaut, weil ich finde, dass es so bewegende Bilder sind. Und da muss ich halt wirklich auch als Fan sagen, wenn ihr sozusagen als Fachleute auch sagt, und mir hat das ja auch Spaß gemacht, das zu gucken, ne, keine Frage, also es ist auch auf jeden Fall für mich eine Empfehlung. Also
von mir auch, wollte ich auch nochmal sagen. Ja.
Und ich bin auch unabhängig davon froh über jeden Macher von der Doku, der das im Radsport überhaupt angeht, so ein Projekt. Aber da muss ich halt trotzdem leider sagen, dass ich finde, dass es da noch so viele krasse Sachen gibt, die da nicht zur Geltung gekommen sind. Da gibt es bestimmt auch Gründe. Vielleicht kommen wir jetzt auch über den Podcast hier in Kontakt mit den Machern, dass man da noch auch für Laien, sage ich mal, die jetzt nicht per se Fans sind, einfach noch mehr hätte rausholen können.
Mhm. Ja, ich find's richtig gut zusammengefasst. Und eigentlich ist es ja auch
Also ich glaube schon, dass es sehr viel mit Rechten zu tun hat, weil wenn ich, glaube ich, mir den Vorspann und den Abspann nochmal in Erinnerung rufe, wurde da dem BDR, dem Bund Deutscher Radfahrer, gedankt, oder GC und Hennes Roth. Und ich denke, das sind so die einzigen Bilder, ja. Archive, wo sie Bilder, Footage, die Szene, die du da gerade beschreibst bei den Mixed Relay Weltmeisterschaft. Kennst du da Aufnahmen von? Existieren die?
Wird es irgendwo geben.
Also ich habe das jetzt, ich weiß gar nicht, ob es live irgendwo übertragen wurde. Also mit Sicherheit wurde das damals, die Siegerehrung, die werden ja immer da, also diesen UCI-Stream übertragen. Aber das kam ja auch damals in der Tagesschau und Tagesthemen oder, Tagesschau weiß ich nicht, aber Tagesthemen 100% oder Heute-Journal oder sowas. Und ob da genau dieser Moment gefilmt wurde, kann ich ja nicht sagen, aber von so einem gesamten Ding gibt's ja immer irgendwelche Aufnahmen. Mhm. Aber ich will mich auch, wie gesagt, ich will mich jetzt nicht wegen meinem persönlichen Bias nur so an dieser einen Situation abarbeiten. Aber ich weiß ja, oder ihr wisst ja auch bestens, dass so ASO-Sachen immer so ein bisschen kritisch sind. Das kann ich auch nachvollziehen, weil die da irgendwie sehr krass so mit ihren Rechten sind. Aber ja, ich muss halt ehrlich sagen, ich habe es trotzdem sehr, sehr gerne geguckt, weil ich auch einfach persönlich immer Fan von Tony Martin war. Aber es gibt halt einfach so viele Szenen. Nichtsdestotrotz hat mich das auch definitiv total berührt. Also was auch seine Frau sagt zu den Unfällen und was er selber sagt, das finde ich schon ziemlich touchy, muss ich ehrlich sagen.
Ich finde einfach auch, dass Tony Martin so ein, und ich finde das generell cool bei Radsportlern, also dafür, was der für einen Erfolg gehabt hat, ist das irgendwie so ein normaler Typ. Er setzt sich da einfach so hin und erzählt einfach wie so ein, ja, keine Ahnung, wie so dein Nachbar von nebenan von so krassen Erfolgen. Und weil du gerade so Gänsehaut ansprichst, ich glaube, es war die erste WM, die der gewonnen hat, in diesem Einteiler vom BDR. Alter, was hatte der eigentlich für einen Schenkel dran? Also es sieht ja wirklich brutal, ohne Scheiß aus wie bei einem Pferd. Das sieht aus wie bei einem Pferd in diesen weißen Einteilern, die dann auch gefahren sind. Und damals die Hose ja auch immer noch so nur halbe Oberschenkellänge. Alter, das ist, Junge, das ist ein Schenkel. Und dann dieses 58er Dura-Ace-Kettenblatt, das hat mich so abgeholt, die Szene. Ich dachte mir so, Junge, wie geil kann das eigentlich aussehen? Und diese Position, ja, so ultra eng vorne und dann aber irgendwie 8 Meter Lücke.
Das fand ich geil,
also
wie,
wirklich spannend.
Wie so ein Dümmerler. Ich meine, man kennt es ja irgendwie von sich, wenn man über Konkurrenten so irgendwelche Vermutungen und was weiß ich. Und das, also, keine Ahnung, wir denken ja auch alle, die fliegenden Holländer, die zaubern irgendwas oder die haben irgendwie getrickst, deswegen können die so schnell Fahrrad fahren oder die, was weiß ich. Und bei den Niederländern muss das ja wohl ein Ding gewesen sein, dass sie gedacht haben, ja, der Tony Martin, der hat so schmale Schultern, der muss sich als Kind, muss er sich die Koller, also die Schlüsselbeine gekürzt haben müssen, dass er dann so eng zusammenkommt, dass er halt irgendwie aus einem Reagenzglas gezüchtet wurde. Aber
Also das war jetzt zum Beispiel für mich ein Punkt, der in der Doku dann auch ein bisschen, ich glaube, das hätte man auch noch geil verwurschteln können, dass der ja lange Zeit auch dann nicht mehr so erfolgreich war, weil er nicht diese Positionsveränderungen mitgegangen ist, meiner Meinung nach. Und da hätte ich ihn, ich würde ihn darauf gerne mal ansprechen.
Er ist ja dann, am Ende ist er ja wieder zurück und hat dann...
Er ist gewechselt, war dann nicht mehr erfolgreich, ist dann wieder zurück zu seiner alten Position und ist dann ja nochmal Weltmeister geworden, ja, nach 4 Jahren Pause oder 3 Jahren Pause. Genau.
Da ist auch nochmal, da ist mir das da wieder gekommen, weil Weltmeister im Teamzeitfahren geworden mit Quickstep und Einzelweltmeister.
Was ein Team.
Ich glaube, der wäre, die sind nämlich die gleiche Strecke gefahren. Und ich glaube, der wäre als Einzelperson, wäre in die Top 10 gefahren beim Teamzeitfahren.
Ja.
Und mit seiner Zeit auch
alleine diese Mannschaft, die die da hatten, ne? Mit Niki Terpstra, Marcel Kittel, Toni Martin dann natürlich, Yves Lampaert. Das ist einfach, ja.
Das waren schon.
Da sind auf jeden Fall, also man sieht ja, die Doku, die hat auf jeden Fall was gemacht. Und sie ist eine absolute Guck-Empfehlung von uns dreien. Und ich kann mir vorstellen, dass dem Macher der Doku auch so ein bisschen das Herz geblutet hat, dass er an diese Sachen nicht rangekommen ist oder vielleicht auch nicht das Budget hatte. Und ich finde, jetzt mal hier so ein ganz frecher Vorschlag, ich finde, wenn ein Sportler vom Format wie Tony Martin sagt, ey, da ist jemand, der will eine Doku über mich machen, dann müsste der Zugang zu den Szenen haben, die ihn als Bildmaterial mit abbilden. Das ist doch voll gemein, dass der Mann das nicht einfach selbst freigeben kann. Hier immer scheiß ASO und hier Rechte, Discovery und sonst irgendwas. Ja, die machen doch damit überhaupt nichts mehr. Liegt doch da einfach nur im Archiv rum. Immer geht's nur um Geld, aber keiner will eine vernünftige Tony Martin-Logo machen.
Also ich hab da das jetzt, da bekommen wir bestimmt von irgendwelchen Leuten, die exakt dieses Material erzeugen, bekommen wir bestimmt ganz andere Rückmeldungen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn du in so einer Doku dann ASO-Material einspielst, und irgendwie so ein Wasserzeichen drauf machst, dass es ASO ist, dass es denen unterm Strich vielleicht sogar noch was bringen würde, aber keine Ahnung. Ich meine, das ist ja auch so, man regt sich ja, oder zu Recht regen sich ja auch Fotografen oder irgendwie Creator von sonstigen digitalen Dingen darüber auf, dass man deren Arbeit immer umsonst haben will. Und das kann ich auch nachvollziehen, dass das nicht möglich ist.
Ja, das kann ich auch verstehen, aber trotzdem wäre es ja in diesem...
Ab Weltmeistertitel.
Genau.
Ab drei Weltmeistertitel.
Das finde ich gut, muss das Material gratis... Weil das dient ja einem höheren Zweck. Ja. Weil das Ding ist ja, man kann ja die Monetarisierung bei YouTube auch ausschalten. Also es ist so, dass man, wenn man jetzt...
Das Interesse zum Beispiel, der Bevölkerung ist höher als
ja,
die
mein,
Rechte.
Mein Interesse an Toni
dreimal Weltmeister.
Ja, ist doch gut. Haben wir das geklärt.
Also, so rückt raus.
Perfekt. Dann machen wir die Doku nochmal mit allen Szenen. Nochmal neu.
Ja, ich kann.
Deswegen
ich kann
hatten wir auch nicht
Handy
so gutes
Aufnahmen.
Footage von Marcel Meisen bei seinem Karriereende, weil der war nur deutscher Meister, nicht Weltmeister.
Das stimmt, ja.
Aber wenn irgendjemand mal da an das Footage will, ne, da dreifacher Preis.
Ja, das wird richtig teuer, wenn wir da Aufnahmen, wenn da mal jemand nochmal eine Doku machen
das ist,
will.
Ist doch, hast du auf deiner Festplatte gespeichert, ne? Oder war das auf meiner?
Das weiß ich nicht mehr so genau. Aber Max, du hast auch Tony Martin auch noch persönlich kennengelernt. Und warst du mit ihm dann auch so auf dem Zimmer und so? Das wie war das so? Weil das war ja schon auch für dich so ein bisschen so ein Jugendidol, oder?
Ja, komplett. Also ich bin da, das war eben diese angesprochene WM, da sind wir das Einzelzeitfahren gemeinsam gefahren und dann das Mixed Relay zusammen und haben dann eine Woche auf dem Zimmer zusammen verbracht. Und das war schon sehr, sehr krass für mich. Also ich weiß noch ganz genau, wie ich da angekommen bin. Ich bin alleine nach Belgien angereist und bin am ersten Tag eine Runde alleine trainieren gefahren, weil die anderen noch nicht da waren. Und als Toni dann aufs Zimmer kam und der wirklich so komplett normal war, war das einfach eine extrem geile Zeit für mich, weil weil es einfach so verrückt war. Also ich meine, der ist dann im Einzelzeitfahren, ich glaube, sowas wie Sechster oder so geworden, Fünfter, Sechster, sowas rum. Ich bin Elfter geworden, also er war auf jeden Fall ein gutes Stück besser als ich, aber wir haben da schon beide geil irgendwie performt und haben ja dann, wie gesagt, dann auch das Mixed Relay gewonnen. Und ey, das war so ein kranker Ritterschlag, als der nach dem Mixed Relay zu mir gesagt hat, dass ich krass gefahren wäre und geile Führung und so weiter. Das hat einfach nur, also das hat schon wirklich was mit mir gemacht, das war richtig cool.
Hat sein Schenkel auch was mit dir gemacht, so nach dem Duschen oder so?
Also ich muss sagen, ich bin, also auf diese Floskel, lieber Richard, da gehe ich garantiert nicht ein, aber ich muss echt sagen, ich habe selten in meinem Leben ohne Scheiß so gelitten wie in diesem Mixed Relay. Da sind wir, wie gesagt, mit Niki Ahn zusammengefahren und es war dann schon vorher klar, dass er irgendwann in absehbarer Distanz zum Ziel sozusagen seinen letzten Pull fahren würde und wir würden dann ins Ziel fahren. Und ich war so breit, weil ich das ganze Rennen, bin ich natürlich in erster Linie gefahren, um für unser Team so das Beste zu geben, das ist klar. Aber ich muss wirklich zugeben, ich bin ja schon ein paar Mixed Relays gefahren und in diesem Mixed Relay habe ich mir gedacht, Alter, das ist das letzte Rennen mit Toni Martin, wenn ich jetzt hier verkacke und der kein gutes Ergebnis holt, dann wäre ich halt richtig traurig darüber. Da habe ich mich komplett aus dem Leben genommen. Geil. Und das war vom Wattschnitt her wirklich so eine der besten Sachen, die ich hier gefahren bin.
Das ist geil. Toni, die Kraft von Toni Martin im Nacken, ey.
Mhm. Ja, das war schon top.
Der Typ war einfach wirklich, kennt ihr noch diese Sprints bei HTC, wo einfach so ab von Kilometer 3 bis Kilometer 1 war halt nur Toni Martin davor und ist halt einfach alleine von vorne gefahren. Ja. Und die Reihe wurde immer länger.
Aber der hat doch mal fast bis zum Ende gemacht. Also ich weiß noch, ich bin 2019, glaube ich, bin ich Vuelta gefahren. Und da war er dann bei Jumbo und bei der Vuelta gibt es ja immer diese ganz typischen Zielankünfte, dass es da durch einen Kreisel nach dem anderen geht und der ist so lange von vorne gefahren und hinter ihm der ganze Wismar-Zug und ich weiß noch, die arme Sau Robert Gesing musste sich da mit Toni Martin abwechseln und der Typ Junge, der hat aus dem letzten Loch gepfiffen, ne? Und der Toni ist immer weiter gefahren und ich glaube, der Gesing war so froh, als Toni dann irgendwann rausgegangen ist, weil dann er halt auch sagen konnte, so jetzt bin ich ja auch fertig mit meinem Job.
Das ist echt witzig. Ich erinnere mich auch noch gut an diese eine Etappe, die er fast gewonnen hätte bei der Tour, wo er mit Alaphilippe zusammen raus war. Also eigentlich wie Van der Poel dieses Jahr. Und dann wurde Toni auch erst auf der Linie eingeholt und ist da alleine gegen das ganze Feld Radrennen gefahren und die haben den einfach fast nicht gekriegt. Also da, Toni Martin, habe ich auf jeden Fall diverse überragende Erinnerungen. Ja genau, und alleine aus diesem Grund kann man sich mal beim Macher oder den Machern der Doku bedanken.
Auch mal einen Daumen nach oben da
ja,
lassen.
Ja, und damit wir vielleicht in Zukunft den nächsten Toni Martin unter uns begrüßen dürfen, leite ich mal ganz kurz unsere beliebte Rubrik Sport Soforthilfe ein.
Radio RTW Sport Soforthilfe. Kommjagd, Arschwasser, Beziehungskrise, Sitzpickel oder Kaufsucht.
Du machst Sport und hast ein Problem, wir kümmern uns drum.
Denn wir haben mal wieder eine herrliche E-Mail erhalten und zwar vom guten Nils. Und der hat uns geschrieben, dass er und seine Partnerin in weniger als 4 Wochen das erste Mal Eltern werden. Da gratulieren wir natürlich erstmal ganz herzlich und drücken die Daumen. Ja, aber ich bin ein positiver Mensch. Ich drücke da einfach mal die Daumen.
Zum aktuellen Zeitpunkt wünschen wir euch das Beste.
Richtig, genau. Wir wünschen euch das Beste. Ja, und er schreibt uns, seitdem sie von der Schwangerschaft erfahren haben, malen wir uns für unsere Zukunft als kleine Familie die allerschönsten Dinge aus. Blabliblub. Und dann schreibt er, ich für meinen Teil plane gefühlt seit Beginn der Schwangerschaft kinderfreundliche Bikepicking-Touren, habe rennradfähige Kinderanhänger in diversen Warenkörben, studiere die Radvereine in unmittelbarer Umgebung, sammle Argumente, wieso Radsport gucken für die Entwicklung von Kindern empfehlenswert ist und sehe mein Kind schon bald in meinem Windschatten auf den Straßen rund um Hamburg hinter mir herjagen. So, und Er schreibt übrigens auch dazu, dass die ganze E-Mail mit einer gewissen Portion Ironie zu sehen ist. Also bevor jetzt da irgendwelche Erzieher und Erzieherinnen gleich sauer werden, so ganz ernst gemeint ist das nicht. Aber er möchte jetzt eben von uns wissen, wie sollte ich eurer Meinung nach in den ersten Lebensjahren erzieherisch in Bezug auf den Radsport, das Radfahren vorgehen, um subtil, in Klammern ohne Zwang und dran, dafür zu sorgen, dass Radsport und Radfahren von Geburt an vom Kind cool, positiv und begeistert wahrgenommen wird, damit in zukünftigen Jahren ein zweiter radsportenthusiastischer Mensch in unsere kleine Familie heranwächst. So, und da seid ihr jetzt gefragt, ihr allen Sozialpädagogen.
Als Kinderlose, Anfang 30er. So
genau, also ich denke, wir sind da genau die richtigen Ansprechpartner. Habt ihr euch was überlegt? Wie kann Nils geholfen werden? Was muss er machen?
Ja, also als erstes möchte ich der Allgemeinheit nicht den Tipp vorenthalten, den er selber schildert. Und zwar zum Einschlafen schön die Stimmen von Carsten Wiegels und Florian Nass vorspielen.
Ich, richtig gut. Da hätte ich schon den ersten Ansatz.
Okay.
Ich würde Ambiente-Sound, dass das Kind immer mit Helikoptergeräuschen einschläft.
Oh ja, das ist sehr gut.
Da gibt's nichts Besseres zum Einschlafen. Da haben wir doch sogar schon mal drüber geredet, dass es während
der Ferrari, der brummt so
das
schön.
Bestimmt gibt.
Ja. Ja, aber da musst du aufpassen, ne? Es ist ja mal so, in meinem familiären Umfeld gibt es Kinderärzte und die berichten mir manchmal davon, dass es Kinder gibt, die zum Beispiel nur zum Geräusch von der Dunstabzugshaube einschlafen können oder vom Staubsauger. Also nicht, dass du dir da so ein Helikopterkind konditionierst, ne?
Da ja, musst gut, du aufpassen. Kann man, ja, besser kann Helikopterkind ja als Helikoptereltern.
Ist ein Punkt. Okay, also Knaup hat schon mal einen sehr guten Vorschlag gemacht. Max, ja. Du bist der Älteste von uns, du bist am seriösesten. Was würdest du noch raten?
Ja, vielleicht direkt aus der Radflasche ernähren.
Mhm. Ja. Wäre in meinem Fall dann tödlich.
Ja. Nee, Rita, ja, wobei früher hat man die Kinder ja auch durch den Kuhstall gezogen.
So,
ja, hatten wir heute sogar noch in der Vorlesung, dass die Kinder aus dem Kuhstall viel weniger Allergien haben als diese ganzen Drecks-Großstädter.
Gibt's da Studien zu?
Ja, es gibt sogar in Heidelberg, kannst du je nach Stadtteil ablesen, also aus den reicheren Stadtteilen haben die Kinder mehr Allergien als aus den weniger wohlhabenden Stadtteilen. Weil, ja, also das geht ja so generell einher, je höher so das Einkommen ist, desto übertriebener
mehr
ist auch die haushältliche. Ja, richtig, ja,
genau. Okay, also das heißt, wir empfehlen Nils auf jeden Fall mal umziehen, falls er in einem guten Viertel wohnen sollte, um das Kind widerstandsfähiger zu machen. Das würde ich sagen, auf eine Problemschule schicken, damit es Durchsetzungsvermögen lernt. Und dann auf gar keinen Fall, habe ich mir noch überlegt, er kommt ja aus Hamburg, vor dem 16. Lebensjahr auf den Deich fahren. Weil da ist das Kind direkt mental gebrochen.
Ja.
Weißt du, da hat er schon gar keinen Bock mehr. Aber also da musst du dir irgendwas einfallen lassen.
Den Deich würde ich auch vorenthalten.
Ja.
Und würde ich so wie Mordor oder so umschreiben, dass man da nicht hin darf.
Ja, ich glaube, was auch helfen kann, ist, dass man mit dem Kind irgendwie also Kinder sind ja extrem versessen auf Bildschirme. Und das ist ja nicht gut für Kinder, also weder Smartphone noch zu viel Fernsehen, hier diese Paw Patrol und KKG, ich glaube, das ist...
Ja, oder halt direkt Swift anmachen.
Ja, genau, aber die sind ja trotzdem so fasziniert, dass denen das ja völlig egal ist, was sie da konsumieren. Die wollen ja einfach nur auf den Bildschirm glotzen. Mhm. Und wenn man da quasi sagt, okay, du darfst irgendwie 20 Minuten am Tag Fernsehen, kannst du schön dem Papa beim Swift zugucken, hat Nils dann auch noch was davon. Das ist doch gut, oder?
Man könnte ja auch mal bei HIP anfragen, ob man so Babynahrung auch in so Gelpackungen kriegt.
Was denkt ihr, wie viel Gramm Kohlenhydrate verträgt so ein Babykörper?
Ja, der wird auf jeden Fall von uns ordentlich hochgepedert.
Ey, Nils soll mal seine Adresse durchgeben. Dann schicke ich dir mal so ein schönes Geburtspaket mit so ein paar herrlichen Gels. Mit Bicarbonaten, ne, wird das Kind so schnell richtig groß und stark. Das kannst du dir aber kaum vorstellen. Okay.
Da wird auch der nächste Schreianfall, der wird er herrlich wegkompensiert von.
Ja, jetzt aber nochmal so, wie war das bei euch zu Hause? Das hat mich nämlich in dem Zusammenhang dann wirklich interessiert. Wurdet ihr aktiv an den Radrennsport herangeführt? Also war das, was von euch zu Hause aus gepusht worden ist? Oder wolltet ihr das intrinsisch, wie man das so schön sagt?
Intrinsisch. Also in meiner Familie hatte vor mir niemand was mit Radsport am Hut.
Ja, Max, bei dir weiß ich es ja, aber kannst du natürlich auch nochmal von dir geben.
Nee, ist okay, du weißt es ja. Erzähl doch einfach von dir.
Nee, aber ich will ja, dass die Leute das auch wissen, Maximilian. Nee,
also genau, bei mir ist es so, ich bin durch meinen Vater dazugekommen, der ist zwar nie Radrennen gefahren, aber wir haben auf jeden Fall gemeinsam schon Radtouren gemacht und auch auf einem relativ soliden Kinderniveau für mich damals. Also ich war da schon gut gefordert Und so ist das dann ineinander übergegangen.
Mein Vater hält mir heutzutage immer noch vor, also früher wolltest du nie Radtouren mit mir machen.
Hä? Ach so, so Freizeitfahren. Ja.
Konnte er mich nicht, bleib mir weg mit dem Fahrrad, ich will Fußball spielen und.
Aber also wenn wir jetzt mal wirklich davon ausgehen, dass Nils wirklich perfide sein Kind zum Radsport erziehen will, dann hilft, glaube ich, nichts, Nils, außer dass du deine Radsportleidenschaft sukzessive in den Hintergrund spielst. Weil Kinder lehnen das ab, was die Eltern machen und finden das uncool. Ich glaube, wenn der Vater so ein Radsport-Heisi ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das Kind dann eher weniger Bock auf Radsport hat.
Denkst du?
Doch, ich glaube schon, dass da was dran ist.
Ja, wir gehen ja jetzt mal davon aus, dass der Nils ein cooler Vater ist und da orientiert man sich ja dann, man muss auf jeden Fall so die schwierige Periode der Pubertät, die muss man da irgendwie in den Griff kriegen.
Ja, man darf dem halt auf gar keinen Fall irgendwie die Tour auf einmal Oman dritte Etappe oder sowas halt als erstes Radrennen auch zeigen. Weil da denkt er sich ja direkt, mein Vater hat der eine psychische Störung oder was, guckt er sich da an.
Okay, Tipp, Paris-Roubaix, aber nur so 5 Kilometer vorm ersten Pflaster beginnen, nicht früher.
Ja, ja, dass da nicht zu viel, ja, das ist wichtig. Und dann, ich glaube, wir haben's. Also ich denke, dass wenn er Nils unsere Tipps befolgt, dann könnte das schon wirklich sehr bald was werden mit dem neuen Toni Martin.
Ich finde, man kann aber auf jeden Fall auch so einen Babystrampler irgendwie im Polkadot oder so, das geht auf jeden Fall auch. Oder so gelbes Trikot, grünes Trikot. Kann man schon machen, oder?
Ah, das wäre mir persönlich jetzt der eine zu viel.
Wer sind so die coolsten Radsportler, würdet ihr sagen? Sowohl männlich als auch weiblich. Wen kann man da so ein bisschen als Role Model vorgeben?
Oh, sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Also als Role Model.
Weil ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, Pogacar zum Beispiel, der ist mir so vom Style her, ist er mir zu uncool, ne? Dass ich das meinem Kind empfehlen würde.
Ja, der sieht sehr normal, ja. Aber ist das nicht gut, dass man nicht so.
Ja, aber du willst ja deinem Kind, willst ja jemanden empfehlen, der ein bisschen so ein Badass-Image hat, oder? Also wenn du denjenigen von der Sache überzeugen willst. Weil ich sag mal, so ein 13-jähriger Junge, 13-jähriges Mädchen oder 14, 15, weiß ich nicht. Wenn du sie vorher noch nicht mit der Idee des Radfahrens gecatcht hast und du willst sie dann catchen, dann brauchst du jemanden, der irgendwie. Also jetzt klassisches Beispiel von vor einigen Jahren wäre halt Sagan, der halt so ein bisschen Badass-Sachen noch ausstrahlt.
Aktuell für mich ganz klar Del Toro.
Del Toro? Ja, weiß ich nicht. Von dem kriegt man aber inhaltlich gar nichts mit.
Also Sprintertyp-mäßig Arnaud Delis.
Ja, aber von denen weiß ich doch charakterlich überhaupt nichts.
Von Arnaud Delis?
Ja.
Dass der noch auch morgens hier die Kühe füttert und so.
Sein
Vater sagt eigentlich, hör mal auf mit dem Radfahren. Landwirtschaft ist viel besser.
Ja, du sagst es jetzt hier gerade so nebenbei, aber das war ja wirklich so jetzt rückblickend auch so ein bisschen der Grund dafür, warum er so eine lange Durststrecke hatte, ne, weil er einfach noch zu Hause zu viel auf dem Bauernhof geholfen hat. Also
ja,
heißt
das ist jetzt auch ein bisschen verkürzt dargestellt.
Ja, mein Gott, für die Story. Wir sind ja hier immerhin Podcast.
Ja, aber wusstet ihr, dass Patrick Lefevre mit dem Hubschrauber zu der Farm da von denen geflogen ist, um die zu beeindrucken?
Ernsthaft?
Ja, der wollte den verpflichten, dann ist er mal schön im Hubschrauber bei denen auf dem Feld gelandet und fand der Vater gar nicht geil.
Glaube ich. Das gibt,
wie unangenehm.
Da geben die Kühe einfach 8 Liter weniger Milch in der Woche, wenn die da aufgeschreckt werden.
Hat er gesagt, da hat er dem da der ganze leckere Gras da platt getreten, also das denke ich mir jetzt gerade aus, da fährst du mal schön nicht.
Ja, finde ich gut, hätte ich auch gemacht an des Vaters Stelle. Ja, also ich muss sagen, mir fällt jetzt
ich struggle da jetzt auch gerade ein bisschen.
Ich struggle da jetzt auch gerade so ein bisschen. Also wir hatten
also Ferrand Prévost ist es für mich auf jeden Fall bei den Frauen.
Ferrand Prévost?
Ja, Van der Poel, oder? Bei den Männern, ich weiß es nicht.
Ja, aber dann will das Kind die ganze Zeit Privatjet fliegen, wenn da will das Kind dann.
Ja, stimmt. Fahren. Das ist auch ein bisschen sehr glatt geschliffen.
Ja, und außerdem hat er auch immer so Steppjacken an. Das finde ich auch nicht so geil.
Aber nur reparierte.
Ja, also irgendwie. Also Ben Healy, finde ich, ist schon so ein Kämpfertyp.
Ja, du kommst da immer mit Ben Healy an, ey. Ich finde den so unstylisch auf dem Fahrrad.
Ja, das stimmt. Der ist halt so, ja. Ach, es ist wirklich sehr schwer, muss ich sagen. Wie wär's denn mit Richard Weinzheimer?
Nee.
Ja, Richard Weinzheimer. Der ist auch nahbar, weil sportlich unerfolgreich.
Da ist auch der Druck aufs Kind nicht so hoch. Dann ist er so, ja, hier, der ist so, okay. Also muss jetzt auch nicht so richtig gut werden, um da in die Fußstapfen zu treten.
Ist immer höherklassig gefahren, aber auch nicht allzu lange.
Ja, richtig. Körper grundsätzlich auch zu schwach. Also wenn du mal krank bist, ist auch nicht so schlimm.
Also wenn ich eine Tochter hätte, dann würde ich, glaube ich, versuchen, Antonia Niedermeyer irgendwie so in den Fokus zu, weil da kannst du so hier, die findet auch Pferde cool, Fahrrad fahren und du hast auch noch vielleicht so den Weg in den Bergsport, den du da aufzeigen kannst, weil die vereint ja alles.
Es gibt auf jeden Fall verschiedene sportliche Facetten, ja.
Ja, also ich muss sagen, also ich finde halt, abgesehen von dem ein oder anderen Social Media Post, den ich jetzt nicht so ganz gelungen fand, ich finde jetzt so Demi Wollering ist schon jemand, den man auf jeden Fall vorzeigen kann im Radsport. Also die ist cool, die ist grundsätzlich, finde ich, gibt die gute Interviews. Ich glaube, dass Kinder schon zu der aufschauen als Role Model. Ich glaube, das würde schon gut funktionieren. Und dann, ganz ehrlich, ich würde meinem Jungen einfach Remco zeigen.
Boah, nee.
Doch, echt? und dem Mädel auch, ja, weil dann kriege ich so ein bisschen so eine belgische Assi, so eine belgische Assi-Attitude. Ich mach da auch, also egal ob Junge oder Mädel, zeigt denen einfach Remco. Und dann habt ihr so ein bisschen, weil ihr habt ja, Nils hat ja auch noch einen direkten Einfluss auf sein Kind. Das muss ja jetzt nicht da irgendwie irgendwelche Flaschen im Kindergarten wegtreten. Ich weiß, ihr hasst alle Remco und ich bin jetzt auch kein uneingeschränkter Fan, aber der hat so ein bisschen so, ja, wenn er da mit seinem M5 an der Tanke fährt und Super Plus tankt, dann ist er wenigstens noch so ein bisschen. Nee, das ist auch, ist es ja, doch gut. Alles nicht.
Lassen wir jetzt mal so stehen, können wir uns dann nochmal im Kämmerlein Gedanken drüber machen, in der Kemenate, Richard.
Würde ich auch sagen, da müssen wir nochmal zurück in die Kemenate.
Radio RTW Sport Soforthilfe. Kommjagd, Arschwasser, Beziehungskrise, Sitzpickel oder Kaufsucht.
Du machst Sport und hast ein Problem, wir kümmern uns drum.
Alles klar, dann würde ich sagen, kommen wir mal langsam hier zum Ende der Folge. Habt ihr noch was Kurzes zum Rausschmeißen auf dem Zettel oder sollen wir direkt hier den sogenannten Sack zumachen?
Ich habe noch eine kleine Geschichte und danach können wir dann noch die Service-Rubrik einleiten. Insofern zückt schon mal eure Notizzettel, falls da was draufstehen sollte für dieselbige. Und zwar war ich jetzt vor ein paar Tagen recht krank, jetzt nichts Besonderes, einfach eine dicke Erkältung. Und da bin ich, einmal nachts auf dem Sofa aufgewacht. Bin ich einfach nachts schlafgewandelt aufs Sofa, hab da weitergeschlafen, bin irgendwann aufgewacht. Naja, auf jeden Fall wachte ich dann morgens auf mit dicken Halsschmerzen und war noch so halb im Schlaf. Und dann dachte ich, Scheiße, mit den Halsschmerzen kann ich gar kein Radio RTW aufzeichnen. Insofern, Jungs, so nah seid ihr mir, ne, dass ich da in meinem Fiebertraum schon an euch gedacht habe, dass ich in diesem Zustand keinen Podcast aufzeichnen kann. Hat sich dann zum Glück schlagartig gebessert. Insofern alles gut ausgegangen.
Das heißt, du warst nicht als erstes mit im Gedanken beim Training und nicht bei der Uni und deiner Frau und weiteren, sondern du warst bei Radio RTW. Das finde ich gut, Max. Das nenne ich Einsatz.
Ja, richtig. Richtig. Richtig
krass. Ja. Ja, ist schön. Ja, gut. Aber du bist wieder gesund, oder? Hörst dich grundsätzlich genesen an.
Ja, ich bin so weit wieder halbwegs hergestellt. Ich würde auf jeden Fall gerne am Wochenende das Heidelberger Crossrennen fahren. Insofern, damit können wir direkt die Service-Rubrik einleiten. Schwanke ich aktuell noch ein bisschen. Also, wenn ich mir da gesundheitstechnisch keinen Gefallen mehr tue, dann werde ich auf jeden Fall nicht fahren. Motiviert bin ich aber. Jetzt kommenden Samstag, 22.11. in Heidelberg Crossrennen. Und für alle, die nicht aus Heidelberg stammen, hat uns auch eine E-Mail erreicht. In Nürnberg ist auch Crosscup. Also für alle, die weiter aus dem Süden stammen und die Anreise nach Heidelberg zu weit ist, Nürnberg gibt's auch ein Rennen. Und ich glaube, in Bonn sogar auch. Also da ist der...
Der Campus Cross, glaube ich, heißt das.
Ist auch da wieder deutsche Hochschulmeisterschaft? Also kann man da als Student auch wieder...
Oh, die haben uns auch eine E-Mail geschrieben,
nicht bestätigen,
das ist mir jetzt gerade unangenehm. Die hatte ich auch auf jeden Fall mir aufgeschrieben, dass wir das jetzt hier wiedergeben sollten. Aber ganz ehrlich, einfach mal bei Google Suche Crossrennen Bonn eingeben, da kommt bestimmt irgendwie direkt, was jetzt sollte jetzt auch irgendwie dieses oder nächstes Wochenende sein, ob da deutsche Hochschulmeisterschaften sind oder so.
Wenn es da regnet, dann braucht ihr auf jeden Fall zwei Fahrräder. Ich bin letztes Jahr gefahren, ey, das war so schlammig.
Ja, da gibt es ein herrliches Video von dir.
Ja, da können wir ja dann vielleicht auch mal direkt sagen, Tobi und ich können leider in Heidelberg nicht dabei sein, auch wenn wir sehr gerne gefahren wären. Tobi hat mich jetzt quasi in den Dunstkreis seines Ehrenamtes reingezogen. Ich darf jetzt auch zum ersten Mal mit auf den Nationalmannschaftslehrgang und wir machen da ein bisschen, also Tobi bringt den Kindern was bei und ich bin auch da.
Du bist für die gute Laune.
Ja, genau. Und ja, da freue ich mich aber schon richtig drauf, bin mal gespannt.
Wir machen schön Hallentraining.
Ja, da werde ich mal schön ein paar Talente weggrätschen. Wollen wir nochmal sehen.
Mal ein paar Träume zerstören mit einer Grätsche.
Genau so machen wir das. Ja, also ansonsten ist mein Zettel für die Service-Rubrik genauso leer wie die Berichterstattung bei Cycling News und Co. Ich glaube.
Ja, ich könnte höchstens noch sagen, dass wir ja mit Bike24 nochmal Pimp My Bike machen und heute, Dienstag, die letzte Chance ist, sich noch zu bewerben. Also danach wird das Formular zugemacht. Das haben sie schon sehr, sehr viele irgendwie in ihre Bewerbung abgeschickt. Wird auf jeden Fall hart, da die 10 Besten rauszusuchen, die wir dann auch von der Community noch abstimmen lassen. Und dann habe ich endlich wieder was zu frickeln Ende des Jahres.
Das wird herrlich. Gut, Jungs, wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.